Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Neuromarketing heisst das neue Zauberwort in der Werbung. Sprich, Marketing-Experten spannen mit Hirnforschern zusammen. Mit einem Computertomograph scannen sie die Hirne von Konsumenten, also durch Röntgen, um zu schauen, wie aktiv das Hirn ist, wenn die Testpersonen zum Beispiel ein Bild von einem neuen Putzmittel sehen. Neuromarketing, sagt man dem, Hirnforschung also neuerdings auch im Dienst vom Marketing. Eine verführerische, auf den ersten Blick sehr vielversprechende Methode. Weltkonzerne investieren Millionen von Franken ins Neuromarketing. Aber so verführerisch der Gedanke auch ist, dem Kunden können via Hirnmessung beim Kaufen ins Hirn hineinzuschauen, so problematisch ist der neue Forschungszweig auch. Es stellt sich bei Neurowissenschaftlern nämlich die Frage, ob die Forschungsmethode überhaupt schon fundiert genug ist. Sprich, ob es nützt und auch etwas bringt. Oder ist das alles Humbug? Kaufen mit Hirn. Unsere Redaktorin Miriam Zumbühl setzt da ein grosses Fragezeichen und geht unserem Denkprozess zusammen mit Marketing-Experten und Hirnforschern beim Kaufen auf den Grund.
Im Marketing läuft einiges letz. Das hat mir einer gesagt, der sich richtig gut damit auskennt. Der Martin Lindström, weltweit gefeierter Marketing-Profi. Von 10 neuen Produkten schafft gerade mal eins den Durchbruch auf dem Markt. Das Marketing sucht also neue Methoden, um herauszufinden, was sie den Kunden wie schmackhaft machen können. Neuromarketing heisst die neueste und vielversprechendste Methode. Neuromarketing oder anders gesagt, die Hirnforschung im Dienst vom Marketing. Im Zentrum steht das Hirn vom Kunden. Das wollen die Forscher durchleuchten. Das Hirn, das ist einfach gebaut und trotzdem ein kompliziertes Konstrukt. Der Professor Lutz Jenke von der Universität Zürich hat mir es erklärt.
Zunächst mal ist es relativ unspektakulär. Das ist ein 1,2 bis 1,4 Kilogramm großes Gebilde. Das sieht irgendwie so aus wie so eine Walnuss. Interessanterweise besteht es auch aus zwei Teilen. Wir nennen das so zwei Hemisphären. So wie eine Walnuss, man sich so vorstellt. Sieht auch so ein bisschen so aus. Das ist so gewunden. Das hat so Würste quasi. Und dieses Gehirn besteht aus Nervenzellen. Ganz vielen Milliarden von Nervenzellen, die miteinander verbunden sind über komplizierte Nervenverbindungen und dergleichen. Und dieses 1,2 bis 1,4 Kilogramm große Gehirn wird in neuere Anteile und in ältere Anteile noch unterteilt. Und die älteren Anteile, das sind so die Zentren, die so mehr was mit Gefühlen zu tun haben. Wir nennen das auch das limbische System. Das liegt so in der Mitte des Gehirns. Und drumherum quasi, so wie ein Schutzmantel, befinden sich die neueren Anteile. Den nennen wir auch den Neokortex. Der tauscht immer Informationen mit dem Emotionssystem aus.
Ganz wichtig ist aber auch das Stirnhirn.
Diese Stirn nimmt ungefähr 40% des gesamten Gehirns ein. Und das ist ziemlich wichtig, auch für die ganze Debatte im Zusammenhang mit dem sogenannten Neuromarketing. Über diesen Stirnhirnbereich können wir lernen, als Menschen unsere Gefühle mit jedem möglichen kulturellen Reiz in Verbindung zu setzen. Um das zu verstehen, habe ich immer so ein Lieblingsbeispiel, so die blaue Mauritius. Ja, die gilt ja als einer der teuersten Briefmarken der Welt. Und ein Briefmarkensammler, der lernt nämlich, dass die blaue Mauritius unheimlich wertvoll ist. Er möchte sie gerne haben. Und wenn man einem Briefmarkensammler diese Briefmarke zeigen würde, der würde wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen. Während jemand anders, der überhaupt keinen Bezug zu Briefmarken hat, der sieht einfach nur ein blaues Stück Papier. Das heißt, er hat also gelernt, keine Emotionen damit zu koppeln. Aber das ist das Interessante. Wir können über dieses Stirnhirn jeden x-beliebigen kulturellen Reiz lernen, mit Gefühlen in Verbindung zu bringen. Und das ist eine enorme Flexibilität, die wir haben, aber auch eine große Gefahr. Wir können nämlich quasi lernen, jeden Quatsch mit unseren Gefühlen in Verbindung zu bringen.
Nur, wie denkt das Hirn, wenn es darum geht, etwas zu kaufen?
Das Zustandekommen einer Entscheidung ist ein extrem komplizierter Prozess. Wenn wir uns entscheiden, da können von Mensch zu Mensch ganz unterschiedliche Faktoren wirksam werden. Das können Gedächtnisphänomene, also unser Wissen kommt zum Tragen, unsere Gefühle kommen zum Tragen, unsere aktuelle Stimmungslage, die wir haben, unsere aktuelle Wahrnehmung, also was wir sehen und was wir hören. Ich habe jetzt nur mal vier Bereiche erwähnt, ich könnte noch unzählig viele andere nennen. Aber das Zusammenwirken dieser vier Bereiche, das ist die Melange, aus der die Entscheidung getrieben wird. Mal ist mehr das Wissen von Bedeutung, mal die Intuition, mal die aktuelle Situation, mal der aktuelle Zustand und so weiter. Und diese Gleichung, die ich jetzt mit vier Variablen beschrieben habe, die kann sehr unterschiedlich ausfallen. Da fängt das Problem schon an. Ein und dieselbe Entscheidung kann durch unterschiedliche Kombinationen von Hintergrundinformationsverarbeitungen zustande kommen.
Das eine kurze Lektion in Sachen Hirnwissenschaft und Kaufentscheid. Was sagt denn jetzt aber das Marketing dazu? Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, kaufen wir wirklich mit dem Hirn, habe ich den Martin Lindström getroffen. Er berät als Marketing-Experten, grosse Unternehmen, die amerikanische Regierung und sogar Königshäuser in Marketingfragen. Seine Bücher verkaufen sich rund um einen Erdball in einer Millionenauflage. Sein neuestes Buch heisst Biology und, so verrät es der Untertitel, er enthüllt drin Lügen und die Wahrheit, warum er kauft. Basis für das Buch ist eine internationale Studie, wo er 3 Jahre lang auf der ganzen Welt geforscht hat. 7 Millionen Franken hat die Studie gekostet, zahlt von grossen internationalen Unternehmen. Da muss also etwas dahinter sein, habe ich mir gedacht und bin kürzlich an ein Marketing-Symposium auf Rüschlikon gereist, wo Martin Lindström vor allen grossen Schweizer Marketing-Manager referiert hat. Neuromarketing, das sei die neueste und raffinierteste Methode, wie wir den Kunden ins Hirn schauen können und damit entschlüsseln, was sie beim Kaufen denken und von was für Gefühlen sie sich leiten lassen. Was auf der Einladung nach einem Vortrag tönt hat, war eine richtige Megashow.
Thank you so much for showing up today. It's an honor. I love Switzerland. I really do.
Ich treffe Martin Lindström nachher in Ruhe zum Interview. Der geborene Dan mit Wohnsitz Sydney und geschätzten 300 Tagen auf Reisen ist ein ungeheures Energiebündel, das das Marketing in eigener Sache perfekt beherrscht. Ein fester Händedruck, eine sympathische Begrüßung, er hat eine ungemein gewinnende Art. Der Martin Lindström. Er hat mit Hirnforschern die Hirnaktivität von Kunden gescannt und versucht herauszufinden, warum wir etwas kaufen. Seine Erklärungen lesen sich in seinem Buch Biology locker und flockig und eigentlich auch sehr plausibel. Er sagt zum Beispiel, dass die Verpackung von einem Produkt unseren Kaufentscheid ganz stark beeinflusst.
We had one mayonnaise design which was shaped like a Buddha.
Wir haben Mayonnaise in 2 Verpackungen angeboten. Wir haben sie einmal in eine Tube abgefüllt, die aussieht wie ein dicker Buddha. Die andere Tube ist in der Mitte ganz schmal und oben und unten immer breiter geworden. Der gleiche Preis, gleiche Etikette und die gleiche Menge von dieser Diät-Mayonnaise. Die ausgesehen hat wie ein dicker Buddha, die hat keiner genommen. Alle haben die schmale Tube genommen und kein Kunde hat genau erklären, warum. Auch da ist wieder ein unterbewusstes Signal gekommen. Die Diät-Mayonnaise kann nicht aus einer dicken Tube kommen, also hat sie auch niemand genommen.
Er ist überzeugt, dass wir uns nicht bewusst für ein Produkt entscheiden, sondern unbewusst zugreifen. So einen Kaufentscheid fehlen wir offenbar in gerade mal 4 Sekunden. Zu wenig Zeit, um wirklich darüber nachzudenken, ob man den Multipack Zahnpasta jetzt wirklich braucht oder nicht. In unserem Unterbewusstsein sind Emotionen, aber auch Erinnerungen abgespeichert und es ist viel stärker und schneller als Bewusstsein und es schickt ständig Signale ins Hirn. Was für einen Einfluss das beim Konsumieren können haben, das zeigt mir Martin Lindström anhand von seinem Wein-Experiment.
We did an experiment with wine.
Wir haben Kunden französische und deutsche Wein offeriert. Im Hintergrund ist dann ganz dezent französische Musik gelaufen. Die Leute haben dann 77% mehr französischen Wein gekauft und wo wir sie gefragt haben, warum, haben sie gesagt, oh, wir wissen es auch nicht so genau, wir sind irgendwie einfach in französischer Stimmung gewesen. So stark werden wir beim Kauf also von unterbewussten Signalen gesteuert. Und genau so werden wir in Zukunft immer mehr beim Kaufen verfügen.
Ein schönes Chanson im Ohr und die Erinnerung an die Ferien in der Provence langen also offenbar und der französische Wein liegt schon im Einkaufswagen. Manchmal lange aber auch nur schon der Anblick von einer Farbe und das Unterbewusstsein schickt starke Signale ins Hirn. Ein Beispiel. Tiffany's, ein Juweliergeschäft von Amerika, das dank der Audrey Hepburn und dem Film «Frühstück bei Tiffany's» auf der ganzen Welt berühmt ist. Im Test hat Martin Lindström offenbar herausgefunden, dass nur schon der Anblick von einem Tiffany-blauen Schächteli mit der weissen Schleife drum langt und das Herz von einer Frau sofort schneller schlägt. Das Unterbewusste wirkt beim Kaufen aber noch anderswo, nämlich mit den Erinnerungen im Zusammenhang mit Gefühl. Auch die steuern uns ganz stark beim Kaufen. Das erklärt mir Lindström anhand von Babypuder.
We did an experiment last week in the United States.
Wir haben die Hirnreaktion von einer jungen Mutter beim Posten getestet. In dem Moment, wo sie im Regal ein Babyprodukt gesehen hat, hat sie automatisch an ihre vierjährige Tochter müssen denken. Das hat eine starke Emotion ausgelöst und sehr starke Hirnreaktionen gegeben. Sie hat das Produkt sofort genommen und überhaupt nicht auf den Preis geschaut, obwohl sie sonst alles nur Discount-Produkte postet. Wo wir sie gefragt haben, warum, hat sie gesagt, sie hätte gar nicht auf den Preis geschaut. Die Emotionen beim Anblick vom Produkt, die Assoziation mit ihrem Kind, die war so stark, dass ihr der Preis ganz einfach egal war. Also, wenn Emotionen genug gross sind, dann spielt der Preis überhaupt keine Rolle mehr.
Erinnerungen und Emotionen leiten die uns offenbar stark, wenn wir uns eben genau für das Babypuder entscheiden. Eng damit verknüpft sind auch Gewohnheiten. Ich fühle mich ertappt, als er sagt, dass ich heute wahrscheinlich immer noch gerne Nutella esse, weil es für mich schon als Kind nichts Schöneres gegeben hat als ein Stück Brot mit viel Nutella drauf.
Now, Nutella, had that strange smell.
Nutella wird in einem ungewöhnlichen Glas verkauft. Wenn man das Glas aufmacht, dann gibt es den speziellen Klickton und es schmeckt auch speziell. All das sind Signale, die man sofort in unserem Gedächtnis für ewig abspeichert. Und gerade in Zeiten der Rezession greifen wir auf genauso gewohnte und liebgewohnene Produkte zurück. Sie bringen uns eine Art Harmonie und Sicherheit, die wir fürs Überleben brauchen. Die Verkäufe von Kondomen zum Beispiel sind in den letzten Monaten um 22% angestiegen. Die Menschen wollen sich sicher fühlen und nichts riskieren in Zeiten der Krise.
In den Zeiten der Krise will man also nicht leichtsinnig handeln. Und gerade in einem Moment der Unsicherheit sei das umso schwieriger, weil wir unter Stress stehen. Also greifen wir zurück auf Gewohnheiten, sie sind unsere Konstanten und geben Sicherheit. Auch im Konsum. In Zeiten von Unsicherheit schauen wir mehr auf den Preis und werden auch dort von der Industrie, aber auch vom eigenen Unterbewusstsein austrickst.
Today the retailers are trying to get around it by two things. First of all, they're playing on their funny price structures.
Anbieter spielen mit dem Preis und dem Angebot. Stellen Sie sich vor, ein Kistchen mit Erdbeeren kostet 15 Franken. Wenn die genau gleiche Menge Erdbeeren zum gleichen Preis, aber in zwei Kistchen angeboten wird, dann hat der Kunde automatisch das Gefühl, er käme mehr über fürs Geld. Wir haben zudem ein Experiment gemacht und einen Berg von Dosensuppe für 1,95 Dollar aufgestellt. Niemand hat etwas gekauft. Am nächsten Tag haben wir unter dem Preis angeschrieben, Maximum 8 Dosen pro Kunde. Was ist passiert? Die Kunden haben wie wild die Dosensuppe gekauft. Also, die Anbieter spielen da mit unserer Wahrnehmung, indem sie uns den Preis durch die Verpackung oder einen Slogan attraktiver machen.
Das Unterbewusste ist bei unseren Kaufentscheidungen also zu stark, als dass wir es hundertprozentig kontrollieren könnten. Aber der Martin Lindström hat doch ein paar Tipps, wie man sie ein bisschen austricksen kann und dabei bewusster einkaufen.
I know it sounds very strange, but do not be hungry when you go out buying stuff.
Es klingt komisch, aber gehen Sie nie posten, wenn Sie Hunger haben. Sie kaufen nicht nur mehr Esswaren, sondern auch zum Beispiel mehr Schuhe und Kleider, weil Sie in diesem Zustand einfach gierig sind. Und zwar auf alles. Das heisst, Sie kaufen rund 40% mehr ein. Darum der Tipp, schreiben Sie sich eine Postenliste, weil, wenn man posten geht, werden wir von einem schönen Paar Schuhe oder von einem Multipack Zahnbürsten verführt, die man dann en passant auch noch gerade kauft. Wer sich eine Liste schreibt und die abhökelt, kauft rund ein Viertel weniger ein. Sie müssen auch wissen, dass Ihr gewohnter Weg durch einen Laden vorgibt, was Sie alles kaufen. Ändern Sie die Route doch einfach einmal. Also ändern Sie auch Ihre Einkaufsroutine und laufen nicht wie im Autopilot durch den Laden. So beurteilen Sie Produkte plötzlich wieder und nehmen sie nicht einfach wie gewohnt aus dem Regal. Und gehen Sie nie mit Kindern posten. Kinder beeinflussen 60% von dem, was wir kaufen. Vor allem, wenn wir uns ein bisschen schuldig fühlen, weil wir zum Beispiel zu wenig Zeit haben für Kinder. lassen sie die Kinder lieber zu Hause. Sie sind wegen dem nicht weniger glücklich, weil beim Posten geht es ihnen einzig und allein darum, mehr Aufmerksamkeit von ihnen überzukommen, und sie kaufen darum am Schluss auch mehr.
Es leuchtet mir ein, was Martin Lindström hier sagt. Schliesslich schreibe ich mir seit unserem Interview nicht nur Einkaufslisten, sondern fange jetzt manchmal in der Unterhosenabteilung an und laufe dann via Joghurtgestell in die Gemüseabteilung. Nur, mir ist das noch ein bisschen viel Marketing und noch ein bisschen gar wenig Hirnforschung in seinen Antworten. Wo doch das Neuromarketing auf Hirnbilder setzt, um die Abläufe im Hirn zu entschlüsseln. Also wollte ich schauen, wie das gemacht wird und bin auf London gereist. Im Psychiatrischen Institut der Universität von London steht das Labor vom Center of Neuroimagining Science. Dort habe ich den Professor Steve Williams getroffen. Er ist mit Leib und Seele Wissenschaftler und total fasziniert davon, dass er mit Hirnbildern nicht nur im medizinischen Bereich arbeiten kann, also zum Beispiel Tumore entdecken und erforschen, sondern eben dank diesen Hirnbildern auch messen kann, wie aktiv unser Hirn beim Konsumieren ist. Er braucht die traditionellen Verfahren aus der Medizin jetzt also auch fürs neue Forschungsgebiet vom Neuromarketing. Und die sogenannte Neuromarketing-Wissenschaft praktiziert er in seiner zusätzlichen Funktion als Leiter von Neuroscience. Das ist eine Firma, die für grosse Firmen Hirnforschung anhand von Computertomographie macht. Der Professor Williams zeigt mir so einen Computertomograph. Es ist eine grosse Röhre, die viel Krach macht. In dieser Röhre liegt eine Frau. Hinter einer dicken Scheibe sitzt der Professor William, der ihr Hirn scannt. Es wird ein sogenanntes MRI gemacht. Ganz einfach ausgedrückt wird dabei das Hirn und der Blutsauerstoff darin abgebildet. Der Blutsauerstoff kann sich, je nachdem, was die Person gerade sieht, verändern und im Hirn in eine andere Region wandern. Weil aber Daten von nur einer Testperson nicht verlässlich wären, werden etwa 60 Leute mit so Konsumbildern konfrontiert und daraus ergibt sich dann ein Resultat. Oder, wie es der Professor Williams sagt, eine Interpretation von der Hirnaktivität. Der Professor Steve Williams ist ein leidenschaftlicher Hirnforscher und in seiner Arbeit auch sehr darum bemüht, die Jugend für sein Gebiet zu begeistern. Darum hat er ein Experiment gemacht, wo er Jugendlichen wollte zeigen, was bei einem Blind Date im Kopf einer Frau passiert. Das heisst, während sie im Computertomograph gelegen ist, hat er mir ihre Bilder von 6 verschiedenen Männern gezeigt.
So what you're going to see on the screen now is a series of pictures of men, sort of shots very similar to what one might see in a catalogue pose. And the lady was lying inside the scanner.
Der Professor William erzählt hier, dass er dank dem Hirnbild herausfinden wollte, für welchen Mann sie sich entscheiden wird. Nachdem sie 5 Minuten lang die Bilder angeschaut hat, hat er im Hirn eine Aktivität gesehen, die auf eine sexuelle Erregung schliessen lässt. Aber er hat auch gesehen, dass das Gebiet im Hirn, wo sie ihre Erinnerungen abgespeichert hat, eine Aktivität hatte. Von 6 Männern haben sie 5 nur mässig interessiert. Aber bei einem hat sie ganz eine starke Aktivität im Hirn gehabt. Der Professor hat sie dann gefragt, ob sie den kenne und hat herausgefunden, dass der Mann sie an ihren liebsten Ex-Freund erinnert. Ergo auch die Hirnaktivität im Bereich der Erinnerungen.
I do really like him, you're correct, but it's not that I know him, he reminds me of one of my favorite ex-boyfriends. And the story goes, if I could get it right, then the couple would then win a meal. And so they went out for their first date for a meal, and then 2 years later they're still together. The example is quite neat in terms of where we might go in terms of casting.
Als Belohnung hat er denen beiden dann zu Nacht gezahlt. 2 Jahre später sind sie immer noch zusammen. Ein Experiment aus seiner Forschungsarbeit, wo man in der Werbung zum Beispiel für das Casting von Werbegesichtern könnte brauchen, um herauszufinden, wie das Publikum auf die reagiert. Aber die Untersuchungen im Labor sind nicht das richtige Leben, sagt der Professor Williams. Darum bediene er sich neben diesen Hirnscans auch noch anderen Verfahren. Er arbeitet zum Beispiel mit einem EEG, das ist eine Kappe mit einem Haufen Elektroden, wo eine Testperson in realen Situationen damit rumlaufen kann und die Hirnaktivität dabei gemessen wird. Es gibt auch eine Brille, einen sogenannten Eye-Tracker, wo die Testperson anhat, um zu schauen, wo die Augen beim Posten herwandern. Das Resultat geben der Lebensmittelindustrie Inputs, wie sie ihren Laden optimal gestalten können. Der Professor Williams arbeitet mit grossen internationalen Unternehmen zusammen. Ein Kosmetikproduzent hat zum Beispiel seine Marke erweitern und nebst Seife auch Pflegeprodukte für Babys und Putzmittel verkaufen. Bevor sie damit auf dem Markt sind, haben sie beim Professor Williams Hirnscans in Auftrag gegeben.
So we took 20 young mums and we did an imaging study with them. We placed them inside the scanner whilst they looked at a series of products, whether it's existing products, such as the existing soaps, and other major components.
Mittels Hirnbilder hat gesehen, dass die Testpersonen eine starke Reaktion beim Anblick von diesen Babypflegeprodukten hatten. Dito beim Anblick von dem neuen Putzmittel. Aber der Professor sagt mir, dass er dabei auch eine Regung in einer Hirnregion festgestellt hat, wo man die negativen Gefühle lokalisiert. Also sei er zurück zu dem Unternehmen und hat ihnen geraten, erweitert eure Marke im Pflegebereich, aber Finger weg vom Putzmittelmarkt. Die Firma hat dann die Produkte auf dem Markt getestet, das Putzmittel hat dort keinen Willen.
And the bottom line is, so we went back to them with a message, yes, go into the nursery, but don't go into the kitchen. And they tell us that on their field testing, that's exactly what they found. In tandem with this, in their field testing, they showed that the product bombed and they wasted a lot of money by going into the kitchen with it. But the nursery area worked really well.
Das ist ein Beispiel von Neuromarketing, wo Marketing-Experten mit Hilfe von Hirnforschern Produkte testen und auf dem Markt lancieren. Aber der Professor Williams sagt, die Resultate, die er abliefert, die dürfen die nicht alleinige Grundlage sein. Sie seien dem Bestandteil der Untersuchungen ein Faktor, der zu einem Entscheid beitragen kann, ob man ein Produkt lanciere oder nicht. Andere Untersuchungsmethoden, wie zum Beispiel die Verhaltenspsychologie, müssen trotzdem berücksichtigt werden. Die Interpretation von so einem Hirnbild ist etwas sehr Komplexes.
What we're looking at with our brain scanning is not just a single node or one part of the brain that's lighting up when you see the product.
Es sei ein ganzes Netzwerk, das wir hier im Hirn anschauen und versuchen zu interpretieren. Also wenn das Marketing das Ziel hat, einen Megaseller auf den Markt zu bringen, dann muss das Produkt im Hirn in einen Haufen Gebieten Aktivität auslösen. Der Kunde muss visuell in seinen Erinnerungen und Emotionen stimuliert und im Hirn aktiviert werden. Das passiert in verschiedenen Gebieten vom Hirn. Und genau das untersucht der Professor Williams. Hundertprozentige Antworten kommt er dabei nicht über. Und darum bedient er sich zusätzlich auch noch anderen Verfahren. Er misst zum Beispiel die Herzfrequenz oder macht psychologische Fragetests. Neuromarketing ist für den Professor Williams ein ungeheuer spannendes Feld, aber auch eine grosse Herausforderung für die Zukunft.
For me, I think media planning is a really interesting area. So deciding whether an ad works better in the morning than in the evening.
Ihn persönlich interessiert zum Beispiel die Medienplanung sehr. Das heisst, er will nicht nur herausfinden, welches Fernsehprogramm am meisten Zuschauer überkommt, sondern vielmehr interessiert ihn, ob man das Programm lieber am Morgen oder am Abend sehen wollen und für welche Werbung dass wir dann empfänglich sind. So Fragen könnten zum Beispiel mit Neuromarketing besser beantwortet werden. Für den Hirnforscher ist es logisch, dass Marketing und Hirnforschung zusammenspannen. Einerseits kann ich das Marketing von wissenschaftlichen Daten profitieren, aber andererseits überkomme ich eher als Hirnforscher aus dem Marketing auch einen Haufen wichtige Impulse für seine Arbeit. Fragestellungen rund um soziales Verhalten zum Beispiel, die ihn auch in seiner Forschung weiterbringen. Aber der Wissenschaftler sieht auch Gefahren. Die Interpretation von diesen Hirnbildern sei nicht nur eine grosse Herausforderung, sondern auch ein grosses Problem. Klar konstruierte Experimente und konkrete Fragestellungen können hier aber helfen. Der Professor Williams scheint mir ähnlich fasziniert vom Neuromarketing zu sein wie der Martin Lindström. Das Resultat interpretiert er, aber sehr viel vorsichtiger.
I would say that he is evangelical about where the technology is going.
Der Martin Lindström setzt auf die Neurowissenschaft wie aufs Amen in der Kirche. Er als Grundlagenforscher sei hier sehr viel zurückhaltender. Ein grosses Potenzial sei sicherlich da, das will man erforschen und auch ausschöpfen. Man sei dabei aber noch nicht am Ziel, wandere aber in kleinen Schritt auf dem richtigen Weg. Der Professor Williams plädiert also momentan noch für einen vorsichtigen Umgang mit diesen Hirndaten. Also sind die Resultate von Martin Lindström und seiner millionenteuren, dreijährigen Studie doch noch nicht in Stein gemeißelt, denke ich mir auf meiner Heimreise in die Schweiz. Mit meinem Kopf voll Fragen bin ich zum Professor Lutz Jenke vom Psychologischen Institut der Universität Zürich. Er ist ein renommierter Neurowissenschaftler, der mit viel Herzblut forscht, aber vor allem auch im Bereich der bildgebenden Verfahren, also diesen Hirnscans, arbeitet. Was versteht er unter Neuromarketing?
Viele verstehen Unterschiedliches darunter und eigentlich ist es auch schwer, was darunter zu verstehen, muss ich ehrlich sagen, als Neurowissenschaftler. Im Grunde genommen versuchen hier meistens Marketing-Leute einen Zusammenhang herzustellen zwischen Marketing-Fragestellung und der Neurowissenschaft. Und dann kommt es eben zu dem Wort Neuromarketing. Der Motor für dieses merkwürdige Zusammenführen dieser beiden Worte, Neuro und Marketing, ist im Grunde genommen zu sehen in der sogenannten Bildgebung, wo mittels moderner bildgebender Verfahren die Hirnaktivität des Menschen während des Sehens, Wahrnehmens, Denkens und Fühlens räumlich sehr genau gemessen werden kann. Und das versuchen jetzt interessanterweise Marketing-Fachleute, Forscher für sich zu nutzen.
Er findet Neuromarketing problematisch. Man könne anhand von einem Hirnbild gar nicht sehen, ob sich Coca-Cola besser verkauft als Pepsi.
Man kann den Zusammenhang zwischen Marketing-Fragestellung und Hirnfunktion eigentlich gar nicht herstellen. Es ist praktisch unmöglich. So ungefähr, als wenn Sie eine mathematische Gleichung für ein Phänomen erstellen wollen, das gar nicht mathematisch beschreibbar ist. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz groteske Geschichte.
Wir sind in der Neurowissenschaft schlicht und einfach noch nicht so weit.
Wir sind heute noch nicht mal in der Lage, für die einfachen Phänomene des menschlichen Geistes perfekte Beschreibungen anzubieten. Und unter einfache Phänomene verstehe ich zum Beispiel so etwas wie die exakte Beschreibung der menschlichen Farbwahrnehmung. Und wir sind also da quasi schon auf einem guten Wege, das zu leisten, diesen Zusammenhang zu erklären. Aber wissen Sie, Marketingleute wollen ja noch ganz andere Sachen erklären. Warum kaufe ich Colgate Fluor S versus Migros-Zahnpasta und warum findet jemand einen Maserati besser als einen Ferrari und dergleichen? Und diese Geschichten mit neurowissenschaftlichen Methoden, die wir derzeit zur Verfügung haben, zu untersuchen und gar zu entscheiden, was jetzt die Motive eines Menschen sind, halte ich für mehr oder weniger naiv.
Der Professor Jenke ist, vorsichtig ausgedrückt, kein Fan von Neuromarketing. Aber wie funktioniert das Hirn bei einem Kaufentscheid überhaupt? Das wird jetzt genauer wissen. Was denken wir, wenn wir Brot kaufen?
Also Brot ist ein sehr schönes Beispiel insofern, weil bei Brot unheimlich viel Vorerfahrung eine Rolle spielt. Welches Brot Sie häufig gekauft haben, was Sie mit dem Brot verbinden und dergleichen. Also beispielsweise Sonntagmorgens oder Samstagmorgens kaufen Sie anders Brot ein als vielleicht Dienstagabends. Sie wollen am Samstagmorgen mit Ihrer Familie frühstücken, dann kaufen Sie vielleicht Gipfeli ein oder andere Sachen, während am Sonntag, am Wochenendabend kaufen Sie vielleicht irgendwie anderes Brot ein. Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, das Brot ist gekoppelt mit ganz bestimmten Erlebnisbildern. Und da wird der Kauf mehr oder weniger unbewusst geleitet durch die Erlebnisbilder, durch die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben. Im Übrigen ist das Brot auch ein weiteres schönes Beispiel für den Geschmackseffekt beispielsweise. Da sieht man sehr schön, wie unterschiedliche Kulturen unterschiedliches Brot mögen. Ich bin ja, wie Sie merken, Deutscher und wir haben eine andere Brotkultur in Deutschland als hier in der Schweiz. Es gibt viel mehr Brotsorten beispielsweise. Und ich vermisse sie gewissermaßen. Und jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, dann freue ich mich manchmal, wenn ich ein deutsches Brot esse. Ich freue mich auch, wenn ich in die Schweiz komme, weil die Brote auch wiederum anders hier sind. Also ich koppel mit den Broten andere Erfahrungen. Und das ist eine Geschichte, die dann bei uns auch dann unbewusst abgerufen wird. Wir gehen in ein Geschäft und suchen ein Brot aus, ohne dass wir wirklich bewusste Prozesse nutzen. Weil das ist ein Allerweltskauf gewissermaßen. Und wir haben zu jedem Brot eine Erlebniswelt bereits schon abgespeichert.
So eine Entscheidung, ein Brot zu kaufen, scheint mir als Konsumentin etwas ganz Einfaches. Der Neurowissenschaftler sieht drin aber ein Meer von verschiedenen Faktoren.
Sie müssen das folgendermaßen vorstellen. Sie haben so ein Meer von Gefühlen. Sie müssen sich wie so ein Meer vorstellen, wo Wellen sind. Und jede Welle ist so ein bestimmtes Gefühl, die an einer bestimmten Stelle auftritt. Wenn Sie in einer bestimmten Situation sind, haben Sie nicht nur eine Welle, die nach oben geht, sondern viele. Und die verschiedenen Wellen geben Ihnen als Gefühl verschiedene Informationen nach oben sozusagen. Ja? Hunger, Durst, angenehm, Wärme und so weiter. Und daraus entwickelt sich dann so eine Art Gefühlshintergrund. Dann geben Sie mal bestimmten Gefühlen nach. Ihr Gehirn entscheidet jetzt, aha, jetzt greife ich mal das Wärmegefühl heraus und versuche jetzt alles, was mit dem Gefühl gekoppelt ist, aus meinem Gedächtnis rauszuholen. Und dann leite ich daraus meine Entscheidung. Es kann aber auch sein, dass Ihr Gehirn sagt, du hast richtig Hunger. Dann greife ich das Hungergefühl raus und alle Informationen, die mit Hunger verbunden sind, nämlich auch die Sättigungsinformationen, greife ich dann heraus und wir kommen dann zu einer anderen Entscheidung, möglicherweise ein Brot zu kaufen, was viel stärker sättigt.
Also kommt da plötzlich der Verstand in welchen Gang rein.
Da ist im Frontalkortex eine Information abgelegt, die sagt, hallo Junge, du isst so viel, du musst morgens früh gut etwas essen, damit du bis zum Mittag durchhältst, also sieh zu Körner, Meerkorn und so weiter. Das funkt dann immer dazwischen. Dann sagt der eine, Wärme, Sommer, Baguette. Nein, nicht Meerkorn, ist wichtiger. Und dann entscheiden sich gegen ihr Gefühl, was zu nehmen, was mit dem Urlaub gekoppelt ist, sondern sie nehmen etwas, was eher der Vernunft geleitet ist. Also unsere Entscheidungen sind durchaus komplex. Manchmal einfach, aber häufig sehr, sehr komplex.
Beim Kaufen können also ganz viele verschiedene Gedanken eine Rolle spielen und jeder Mensch greift dabei auf seine individuellen Erfahrungen und Gefühle zurück. Es gibt also laut dem Neuropsychologe Jenke keine allgemeingültige Regel. Marketing-Experten verlassen sich aber auf Annahmen von verschiedensten Marketingstudien, die besagen, dass wir 70% von allen Kaufentscheiden unbewusst fällen. Ein Kaufentscheid fällt mir laut dem Professor Jenke nicht nur mit einem Gefühl, sondern auch mit dem Wissen. Beides spielt zusammen.
Also wenn Sie zum Beispiel abwägen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich ein Haus kauft, ausschließlich aufgrund von unbewussten Prozessen. Da spielen unbewusste Prozesse mit einer Rolle, das ist überhaupt keine Frage. Aber je komplexer und je weitreichender die Entscheidungen sind, desto mehr rufen wir uns eben die Pros und Cons in das Gedächtnis und testen ab und simulieren quasi für die Zukunft, welche Konsequenzen hat die ganze Geschichte. Und das ist auch ein Punkt, den muss man mal ganz ernsthaft auf der Zunge sich zergehen lassen. Kaufen ist, sagen wir mal, ein weites Feld von Entscheidungen. Ein weites Feld von Entscheidungen. Sie werden den Kaufentscheid nie im Gehirn abbilden können. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Situationen. Unbewusste Entscheidungen, die können sich vielleicht mal so treffen, wenn Sie, sagen wir mal, abends abgekämpft nach Coop gehen und mal eben schnell nebenbei noch eine Zahnpasta kaufen wollen. Dann greifen Sie ins Regal und nehmen die raus, die Sie immer kaufen. Das sind so klassische unbewusste Entscheidungen. Aber selbst beim Haarkoloration, wo man denken würde, da spielen nur die Emotionen mit einer Rolle. Wir haben mal eine solche Untersuchung gemacht im Übrigen. Da werden Sie feststellen, wie sich die Frauen da bewusst entscheiden. Wir haben sie gefilmt und wir haben dann die mimischen Reaktionen analysiert, haben analysiert, wie lange sie brauchen, bis sie Entscheidungen treffen. Und da ist man erstaunt, wie lange so manch eine Dame, aber auch Herr mittlerweile, vor einem Kaufregal steht und hin und her überlegt, die Packung liest und so weiter.
Und was spielt Marke dabei für eine Rolle?
Also das ist ein klassischer, schon in der alten Psychologie bekannter Prozess, hat sehr viel mit Konditionierung zu tun. Da wird irgendein Hinweisreiz, ein Name, eine Farbe, die Form einer Flasche, das wird gekoppelt mit Gefühlen. Oder es wird auch gekoppelt mit Informationen. Also beispielsweise kann die Form einer Flasche gekoppelt werden mit einem angenehmen Gefühl oder mit dem Gefühl oder mit der Einschätzung, das ist Qualität beispielsweise. Zum Beispiel der Mercedes-Stern, wenn man den schon sieht, denkt man sofort an Qualität. Und diese, sagen wir mal, Beurteilungsschemata, die dann ausgelöst werden, überstrahlen dann alle anderen folgenden Gedankengänge sozusagen und leiten dann unsere Entscheidung in bestimmte Richtungen. Das kennen wir aber schon seit ungefähr 40, 50 Jahren. Mhm. Also ist nichts Neues. Das ist Psychologie, das lehre ich meinen Studenten im ersten Semester. Und das kann man sogar antrainieren. Es gibt unzählig viele Versuche, die wir mit unseren Studenten teilweise machen, im ersten Semester bereits, um ihnen zu zeigen, wie schnell man sich klassisch konditionieren lässt, bestimmte Reize als Hinweisreize so nutzt, damit sie andere Gedankengänge auslösen und so weiter. Das ist ein völlig bekanntes Phänomen. Und die Werbung nutzt das Mittel ja auch schon, ne? Sie versucht ja Kopplungen herzustellen zwischen bestimmten Marken, Indikatoren, Farben, Formen von Flaschen und so weiter und versucht sie mit bestimmten Aspekten zu koppeln. Eigentlich mit dem Hauptzweck, dadurch eben einen Schuss ins Gehirn zu generieren, damit die Informationen des Produktes, der Marke fest im Gehirn verankert sind.
Schuss ins Hirn, wenn also nur schon der Anblick vom Coca-Cola-Rot langt und wir Lust auf ein kaltes Cookie überkommen. Nur ganz so einfach sei es nicht, sagt er. Ein Kaufentscheid sei wie ein Gewitter im Hirn mit unterschiedlich starken Impulsen.
Und wenn Sie dem Gehirn mal wirklich zuschauen beim Denken und beim Entscheiden, dann kriegen Sie wirklich eine große Demut. Das ist eine sehr individuelle oder ein sehr individuelles Gewitter im Gehirn, könnte man so sagen, wo die lokalen Maxima der Gewitter oder des Gewitters sehr unterschiedlich sein können, je nach Person, je nach Erfahrung, je nach momentaner Situation und so weiter. Und deswegen habe ich so meine Schwierigkeit, ob man jetzt aus der Hirnaktivität so ganz elegant und locker herauslesen könnte, was die Menschen so wollen. Das halte ich für fast unmöglich.
Bei der Interpretation von dieser Hirnaktivität basieren die grössten Fehler, ist der Professor überzeugt. Man kann auf einem Hirnbild zwar eine Reaktion im Hirn sehen, aber an was das der Kunde beim Anblick von einer sexy Schocki-Werbung zum Beispiel denkt, das sehen wir dabei nicht.
Und da beginnt nämlich das Grundproblem des gesamten Neuromarketings. Sie müssen die Hirnaktivierungen, die Sie messen, bei der Person interpretieren. Und dann sieht das ungefähr so aus. Dann sehen Sie irgendwo im limbischen System irgendwo Aktivierung. Gefühle sind aktiv, sagen Sie dann. Der hat Gefühle gehabt. Dann sehen Sie irgendwas im Gesichtsareal. Der hat also in ein Gesicht geschaut. Und dann sehen Sie natürlich im Frontalkortex auch Aktivierung. Das Problem ist nur, dass im Frontalkortex hunderte von psychologischen Funktionen kontrolliert werden. Und Sie müssen sich jetzt die heraussuchen, die für Ihre Erklärung am besten ist. Ne? Sie könnten jetzt zum Beispiel sagen, okay, während des Betrachten dieses Bildes versucht jetzt die Person in ihrem Gedächtnis zu suchen, ob sie so etwas schon mal gesehen hat. Das macht nämlich der Frontalkortex. Der sucht nämlich im Gedächtnis. Der Frontalkortex könnte aber auch andere Sachen machen. Der könnte irritiert sein. Es könnten aber auch ganz andere Sachen sein. Irgendjemand erkennt die Frau wieder und fragt sich danach, wer war das? Habe ich die schon mal gesehen? Oder vielleicht der andere kennt sie so gut, dass er die Telefonnummer weiß und versucht, die Telefonnummer rauszuholen. Alles das macht der Frontalkortex. Das heißt, Sie müssen die Aktivierung des Frontalkortex interpretieren. Und Sie können eine Interpretation nur leisten, wenn Sie fundiertes psychologisches Wissen haben. Die müssen Sie überhaupt anwenden, um die Bildgebungsdaten zu interpretieren. Vor dem Hintergrund, dass die Hirnaktivierung in bestimmten Hirngebieten nicht nur bei einer psychischen Funktion, sondern bei vielen psychischen Funktionen aktiv sind. Das heißt, Sie haben eine Vielfalt von Interpretationsmöglichkeiten. Und da wird offenbar von vielen Neuromarketing-Leuten vergessen, dass Sie hier nicht ein besseres Verfahren an der Hand haben, sondern eigentlich ein schlechteres Verfahren.
Das heisst, so ein Hirnbild ist die falsche Methode, um herauszufinden, was wir beim Kaufen denken.
Ich bin sogar davon überzeugt, wenn Sie die Frage hätten, welches Hirngebiet ist aktiv, wenn Sie dieses Bild sehen, dann können Sie diese Frage perfekt mit Bildgebung beantworten. Diese Beantwortung ist auch für das Marketing völlig irrelevant. Die Frage ist eher wichtig für die Neuroanatomie. Aber Marketing interessiert ja immer nur, welche Konsequenzen leite ich daraus ab? Wie beantworte ich jetzt die Frage, die ich eingangs gestellt habe? Verkaufe ich das besser? Mögen die Leute das mehr? Und das können Sie mit dieser Methode überhaupt nicht leisten, also mit der Bildgebungsmethode. Das heißt, um die Fragen zu beantworten, die die Marketingmenschen interessieren, ist Bildgebung in der Regel die falsche Methode.
Aber Psychologen, wo der Professor Jenke ja auch einer ist, die hätten vielleicht auch ganz ohne Hirnbilder etwas zum Kaufverhalten zu sagen.
Wenn Sie ein wirklich fundiertes Wissen haben über die Neuropsychologie, dann können Sie theoretisch sich extrem gut einbringen in Diskussionen über Werbemaßnahmen. Sie wissen ja schon gewissermaßen, wie das Hirn funktioniert, wo die Grenzen sind und so weiter, wie Lernen und Gedächtnis funktioniert. Und das können Sie theoretisch ziemlich gut einbringen. Und das halte ich für viel wichtiger, als dass sie jetzt irgendwelche Kerns mit tomografischen Bildern machen, die sowieso keiner richtig interpretieren kann. Zumindest nicht die Leute, die für die Neuromarketing-Geschichte machen. Das ist ein Forschungsthema. Das sollte man einfach, wenn überhaupt, der Grundlagenforschung überlassen. Es gibt gar keine richtige Neuromarketing-Forschung. Das müsste man den Firmen eigentlich mal sagen. Das wäre so, als wenn sie Autos verkaufen, die noch gar nicht getestet worden wären oder noch nicht mal konstruiert worden sind. Wir befinden uns, wenn überhaupt, in der gesamten kognitiven Neurowissenschaft am Anfang. Das hat erst angefangen, so ungefähr Mitte der 80er Jahre, dieser Wissenschaftsdisziplin. Und der wirkliche Boom begann erst Anfang der 90er Jahre. Und wir fangen jetzt an, einige fangen da an, großspurig irgendwelche Sachen zu verkaufen. Da würde ich sehr vor zurückschrecken. Man soll in die Grundlagenforschung investieren, unbedingt, aber nicht in dem vermarkteten Untersuchen.
Es ist natürlich klar, dass der Professor Jenke das sagt. Er ist Vollblutwissenschaftler an der Uni und nicht in der freien Marktwirtschaft tätig. Da geht es anderen Hirnforschern ein bisschen anders. Die sind auf Gelder aus der Wirtschaft angewiesen, dass sie ihre Labor und damit ihre wissenschaftlichen Forschungen überhaupt finanzieren können. Das Zauberwort Neuromarketing wird noch ein Weile ein Thema sein. Hirnforscher wie der Professor Williams sind fasziniert von dieser neuen, noch sehr jungen Wissenschaft und machen sich in kleinen Schritten daran, die Hirnaktivität beim Kaufentscheid zu erforschen. Die grosse Herausforderung für die Zukunft wird sein, die wissenschaftlichen Technologien und Verfahren so weiterzuentwickeln, dass man möglichst präzise Aussagen machen kann. Dann würden sich nämlich auch die gewagten Interpretationen darüber, wie der Konsument beim Kaufen denkt, erübrigen.
Kaufen mit Hirn, wie Hirnforscher und Marketing-Experten versuchen, unser Hirn zu scannen. Das war der Doppelpunkt von Miriam Zumbühl. Weitere Informationen zum Martin Lindström, aber auch Professor Williams und Jenke finden Sie auf unserer Internetseite drsis.ch. Dort können Sie die Sendung in den nächsten paar Wochen auch nochmal nachhören. Den Doppelpunkt können Sie aber auch bestellen, und zwar als CD. Sie können den Doppelpunkt bestellen ab morgen Bürozeit am 8. auf der Telefonnummer 0848 840 800. Eine CD kostet 32 Franken, kann bestellt werden ab morgen am 8. auf der Nummer 0848 840 800.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.